Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix. Normalerweise behandelt der SNES-Cast ja immer drei Spiele-Episoden und dann eine Episode, die etwas spezieller ist und sich um Themen kümmert wie die Community, die Hardware oder die Geschichte. Und genau da sind wir heute wieder angekommen. Ja, und in dieser Episode sammeln wir ja auch immer Fragen, Hinweise und Feedback von euch.
Ja, und Hannes hatte eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Frage uns gestellt. Er hat mich gefragt, welche SNES-Spiele würdet ihr für ein Remake vorschlagen und warum? Bei mir wäre das wahrscheinlich wirklich Secret of Evermore, wobei ich den Begriff Remake an der Stelle nicht mag. Also vielleicht eine Remastered-Version auf neue Plattformen, dass man das auch auf dem PC spielen kann und vielleicht dann noch ein bisschen die Grafik noch ein bisschen hochschraubt, also so ein bisschen vorsichtiges Remastern möchte ich es nennen. Das Problem ist natürlich immer, die Rechte da liegen, glaube ich, bei Square und die werden das gefühlt irgendwie nicht machen. Also müsste man eigentlich wahrscheinlich sofort ran und die Rechte kaufen. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, was kosten die eigentlich? Ne? Wollen die das überhaupt verkaufen? Reden wir hier von 20.000 oder 200.000 Euro? Ne? Und weil ich glaube, das Interesse wäre schon wirklich da, davon ein Remaster zu machen. Und das wäre ziemlich cool. Vielleicht auch ein Remake, je nachdem. Also wenn das Remake sich sozusagen anfühlt wie das Originalspiel, warum nicht? Und wenn man dann sozusagen die Lizenz dann gleich hat, kann man natürlich dann auch über Nachfolger nachdenken. Es ist natürlich dann an der Stelle sehr, sehr viel Wunschdenken, weil man da natürlich sehr viele Variablen drin hat, die man so jetzt nicht aus der hohlen Hand her beantworten kann. Ja, Felix, was wäre denn deine Antwort auf diese Frage? Welches SNES-Spiel würdest du für ein Remake vorschlagen und warum?
Ja, mit Secret of Evermore auf jeden Fall haben wir was gemeinsam. Ist ja eins meiner Lieblingsspiele. Da würde ich mich freuen, wenn das gewissermaßen wieder aktuell spielbar wäre als neue Version. Und Ähnliches gilt auch für das Spiel Lufia. Bei den beiden ist das so, da sind einfach Kindheitserinnerungen mit drin und dementsprechend freut man sich natürlich, wenn es da ein Remake gibt. Es gibt allerdings auch noch das Spiel Metal Marines und da wäre es wirklich zum Teil natürlich auch die Kindheitserinnerung, aber eher ein anderer Aspekt und zwar der Multiplayer-Modus. Wenn man das Spiel nochmal neu auflegt im Multiplayer-Modus mit anderen gemeinsam, das wäre natürlich super und auch so grafisch finde ich das dort immer interessant, wenn man was neu auflegt, wie das dann gezeichnet wird, beziehungsweise wie das dargestellt wird. Denn gerade so dieses Zukunftssetting ist ja auch immer spannend, weil man da so viel Fantasie mit reinlegen kann. Und da kann man sich so ein bisschen drin verlieren in diesen Zeichnungen, je nachdem, wie detailliert die gemacht werden. Ja, und damit kommen wir dann zum heutigen Thema. Und zwar geht es um Retro-Achievements. Diese haben wir ja praktisch in jeder Episode mit drin und heute wollen wir die ein wenig genauer beleuchten. Und um das zu tun, schauen wir uns zuerst einmal den Hintergrund genauer an. Ein Achievement an sich ist ja eine kleine Errungenschaft für den Spieler, die das Spiel gewissermaßen aufwerten soll, sympathischer macht. Man kann das als Sammelobjekt haben oder auch einfach als kleinen Gag, der mit drin ist. Diese Errungenschaften kennt man ja unter anderem von der Spieleplattform Steam. Und Retro-Achievements sind dann diese Achievements übertragen auf alte Spiele, was dann von diversen Emulatoren unter anderem unterstützt wird. Die Idee, Achievements in Spiele gewissermaßen einzubauen, kommt von Activision und das schon im Jahre 1982. Da haben sie die Patches für die Highscore gewissermaßen entwickelt bzw. gekoppelt. Das waren ja andere Zeiten, dementsprechend stand im Spielehandbuch ein kleiner Text oder eine kleine Anweisung, sinngemäß mit dem Ziel, dass man die Highscore bestätigt, also ein Foto vor dem Fernseher mit der Highscore macht. Und dieses Foto wurde dann verschickt, kam bei Activision an, die haben das dann bestätigt bzw. aussortiert und dann hat man einen Patch von Activision bekommen. Also ein physischer Aufnäher, ein Stück Stoff, das man dann mit dem Bügeleisen an seine Kleidung befestigen konnte. Da gibt es dann auch gewisse Ähnlichkeiten zu den Pfadfinderabzeichen. Da gibt es das Prinzip ja auch, dass man gewisse Fähigkeiten erwirbt und das dann durch ein Patch bzw. ein Aufnäher dargestellt wird an der Uniform. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt auf dem Amiga mit dem Spiel Emotion. Das war eins der ersten Spiele, wo das an sich im Spiel schon einprogrammiert worden ist. Allerdings zu dem Zeitpunkt hieß das Ganze noch anders, und zwar wurde das als geheime Boni bezeichnet. Insgesamt hatte das Spiel 5 solcher Boni, zum Beispiel das Abschließen eines Levels, ohne sich nach rechts zu drehen, oder auch für das vollständige Scheitern in bestimmten Leveln, also dass man es nicht geschafft hat, wurde da auch belohnt. Das Ganze hat sich dann verbreitet, und in der heutigen Zeit ist es so, dass im Grunde fast alle MMORPGs Achievements im System direkt schon drin haben. Zum Teil allerdings gibt es auch die Variante, dass sie außerhalb zugänglich sind, wie zum Beispiel bei World of Warcraft oder Final Fantasy XIV. Mit der Spieleplattform Steam gab es dann Achievements, die gewissermaßen von allen Systemen genutzt werden konnten. Das Gleiche haben wir dann bei der PlayStation als auch bei der Xbox. Die Namen unterscheiden sich natürlich zum Teil. Auf der einen Seite heißt es Achievements, auf der anderen Seite heißt es Trophäe. Grundsätzlich allerdings gibt es das auf den unterschiedlichen Systemen, also Windows, macOS, Linux, als auch den mobilen Systemen, also im Bereich des Mobile Gaming. Das Ganze hat sich dann also gewissermaßen nach und nach nach vorne entwickelt, und im Jahre 2012 dann hat man einen Blick zurückgeworfen, um es paradoxerweise weiterzuentwickeln, und man kam zu den Retro-Achievements. Damit hat man dann die alten Spielsysteme nachträglich mit den Erfolgen bzw. Achievements oder Trophäen in Verbindung gebracht. Und damit kommen wir dann zur Geschichte.
Das Retro-Achievements-Projekt an sich wurde 2012 ins Leben gerufen von Scott Breen, und der hat so ein paar Open-Source-Emulatoren modifiziert, um dann halt diese Retro-Achievement-Funktion hinzuzufügen, und hat dann auch ein entsprechendes Backend bzw. die Webseite dafür entwickelt. 2 Jahre später, 2014, hatte er bereits 4 Retro-Achievements-Emulatoren, über 5000 Achievements, weil auch viele Leute halt Achievements entwickelt haben. Und 1000 registrierte Spieler. Dann ist die Entwicklung so ein bisschen schleppender verlaufen, weil, wie das so oft ist, manchmal kommt einem das Leben dazwischen. Und die Achievement-Entwickler haben aber trotzdem weiter Achievements entwickelt. Und 2015 wurde dann von einem anderen Entwickler die Retro-Achievements-Funktionalität in RetroArch implementiert. Und RetroArch ist ja wirklich auf einer Vielzahl von Plattformen verfügbar, also vom Mac über Windows-PCs oder Android oder Raspberry Pis. Und das hat natürlich dem ganzen Retro-Achievement-Projekt nochmal einen richtigen Schub gegeben. Wie das so ist bei Projekten, die dann erfolgreich sind, da haben wir auch manchmal das Problem, dass die dann zu erfolgreich werden und die ganzen Kosten für die Server und die Bandbreite haben sich dann halt ein bisschen erhöht, und man hat das dann Ende 2016 gelöst, indem dann vorgeschlagen wurde, lasst uns doch ein Patreon machen, um die Seite am Laufen zu halten, und das hat man gemacht, und so konnte halt Retro Achievements weiter kostenlos und frei verfügbar gehalten werden. 2017 wurde dann auch noch ein entsprechender Discord-Server gestartet, damit sich die ganze Community da sinnvoll austauschen konnte. Und auch das ganze Wissen war ja wirklich noch sehr viel verstreut über unterschiedliche Forumbeiträge. Und dann hatte man ein neues Projekt, das RADOX-Projekt, wo das alles dokumentiert wurde. Und da hat man dann sozusagen eine solide Informationsquelle gehabt für das ganze Achievements-Zeug und wie man es halt baut. Anfang 2018 wurde dann auch der Quellcode vom Backend und der Webseite veröffentlicht auf GitHub, und man hat dann auch mehr Leute sozusagen in das Team mit hineingezogen, so dass es heute keine One-Man-Show mehr ist, sondern da wirklich sehr, sehr viele Leute sind, die unterschiedlichste Rollen übernehmen, zum Beispiel das ganze Administrieren, den Code reviewen oder moderieren und solche Sachen. Ja, dann noch ein paar Worte zu Scott Breen. Scott Breen ist Game-Entwickler, also der ist auch professioneller Game-Entwickler, lebt in dem Vereinigten Königreich und hat an so Spielen wie Projekt Nova, an dem Sea of Thieves-Prototyp mitgearbeitet, oder zum Beispiel bei 007 Legends oder GoldenEye da entsprechend mitgearbeitet. Und damit kommen wir dann zur Nutzung von Retro-Achievements. Ja, wir haben ja da immer gesagt, dass bestimmte Emulatoren das unterstützen. Und da ist es so, dass dass das Retro Achievements Projekt selber bestimmte Emulatoren ja genommen hat und sie modifiziert hat, dass da diese Funktionalität drin ist. Ansonsten haben wir halt Emulatoren wie BizHawk, die das Ganze unterstützen, DuckStation, PCSX2, Pizzaboy GBA, Pizzaboy GBC, PPS, SPP und dann die Retro-Achievement-Emulatoren, zum Beispiel RAP64, was auf Project 64 basiert, oder RASNES9X, was auf dem SNES9X-Emulator basiert, und RetroArch, was halt ja sehr großes Emulationspaket ist mit sehr vielen unterschiedlichen Emulatoren, die da mit integriert sind und dann halt das ganze Projekt auch nochmal nach vorne gebracht hat. Ja, diesen Emulator nimmt man dann und kann dann die entsprechenden Retro-Achievements hier erreichen. Wenn man entsprechend auf der Webseite angemeldet ist, sprich, dass dann im Emulator auch diese Anmeldedaten hinterlegt. Und dann ist das halt wie bei anderen Systemen ja voll integriert, dass man halt die Achievements dann erreicht, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Ja, neben der eigentlichen Nutzung des Projektes, das Ganze ist ja wirklich eine offene Community, kann man da natürlich auch mitmachen und da gibt es ganz, ganz viele Wege, das zu tun. Wir haben dort die Möglichkeiten, zum Beispiel ja kaputte Achievements zu melden. Das geht teilweise über die Retro-Achievement-Emulatoren oder über die Webseite. Man kann natürlich auch neue Achievement-Ideen einbringen, kann Feedback geben, kann auch Badges und Spiele-Icons bauen, kann bei der Dokumentation helfen, kann bei den Events mitmachen und kann das Ganze natürlich auch testen, teilweise auch Kompatibilitätstests machen oder auch entsprechende Dokumentation für das Ganze schreiben. Und was wir jetzt noch nicht hatten, ist es ja Achievements zu erstellen und auch das kann man relativ einfach. Also da muss man jetzt nicht irgendwie der super gute irgendwie Assembler-Entwickler sein, sondern das geht wesentlich einfacher, weil diese Retro-Achievement-Emulatoren, die haben dann teilweise Funktionalitäten drin, die das halt einfacher machen. Und da ist es dann so, als Beispiel, ich möchte zum Beispiel, wenn ich 99 Leben in einem Spiel gesammelt habe, dass es dafür ein Achievement gibt. Das heißt, ich muss im Speicher des Spieles halt die Stelle finden, wo diese Leben gespeichert sind. Und wenn dieser Wert 99 erreicht, dann kann ich dieses Achievement auslösen. Auch wenn in den meisten Fällen ja mehrere Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Achievement ausgelöst wird, ist das der einfache Weg. Da gibt es dann so Tools wie den Memory Inspector, mit dem ich mal halt den Speicher anschauen kann und die entsprechenden Stellen im Speicher finden kann. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich dann ein Achievement-Set bauen, also wo halt ganz viele Achievements dann als Set zusammen drin sind und kann dort dann ein neues Achievement hinzubauen, zum Beispiel dieses Achievement mit den 99 Leben, sage dann, welches Badge dafür erreicht wird, wie viele Punkte es dafür gibt und kann dann die Requirements, also welche Speicherstelle sich wie ändern muss, entsprechend in einem schönen Dialog einstellen. Und dann wird das Ganze, nachdem er das natürlich erfolgreich getestet hat, entsprechend eingereicht. Und wenn das dann gereviewt wurde, zählt das dann zu den offiziellen Achievements. Und die Achievements sind dann auch so ausgelegt, dass man zum Beispiel die Achievements so bauen soll, dass sie halt bei Cheatcodes nicht ausgelöst werden, sondern man wirklich den offiziellen Weg gehen muss, um zum Beispiel einen bestimmten Gegenstand im Spiel zu bekommen. Und sie sagen auch, man soll ruhig kreativ sein bei der Achievement-Erstellung. Also wo man so einzigartige Features und Szenerien des Spieles nutzt, die halt nur dann auslösen. In der Dokumentation erklären sie dazu auch noch wirklich alles gut. Sie erklären diesen Editor, sie erklären das Bithandling. Also da kann man sich als IT-Interessierter auch mit wenig Vorkenntnissen wirklich mal ranwagen und entsprechend versuchen, so ein Retro-Achievement zu bauen. Und damit sind wir beim Trivia und da vielleicht ein paar Statistiken. Man kann ja so Punkte sammeln und seitdem das sozusagen angefangen hat, nämlich seit dem März 2013 wurden dann schon über 443 Millionen Punkte gesammelt. Es gibt 8607 unterstützte Spiele, die da drin sind. Wir haben über 400.000 Achievements und insgesamt haben die registrierten über 665.000 Spieler bisher über 56 Millionen Achievements erspielt. Man sieht dann auch so schöne Übersichten, also zum Beispiel sind so zwischen 3000 und 1000 Spieler immer online und machen dann etwas, spielen etwas, erreichen auch ihre Achievements und damit sind wir dann schon bei der Meinung. Ja, also wir haben das ja immer im SNES-Cast erwähnt, das Retro-Achievement-Projekt und für diese Episode sind wir noch ein bisschen tiefer hineingegangen und haben uns auch angeguckt, dass wirklich alles sehr, sehr gut dokumentiert ist und dass es auch sehr schön zu sehen ist, wie einfach zum Beispiel das Erstellen von Achievements ist, wo man ja vielleicht auf den ersten Blick denkt, oh Gott, da muss ich jetzt ganz tief hinein debuggen. Ich muss da wirklich ganz, ganz komplizierten Kram machen. Und dann ist es gar nicht so. Also man muss so ein bisschen im Speicher suchen, die Stelle. Und sowas ist eigentlich relativ einfach. Wer das zum Beispiel vielleicht aus DOS-Zeit kennt, wo man halt für Spiele bestimmte Cheats gesucht hat, wo man halt im Speicher bestimmte Bereiche einfach geguckt hat, okay, oder in Safe-Games, was ändert sich jetzt, wenn ich den Wert ändere im Safe-Game und das dann entsprechend manipuliert hat. Ja, ungefähr dieses gleiche Komplexitätslevel haben wir hier an der Stelle und es ist ziemlich toll, dass auch RetroArch unterstützt wird, weil da sozusagen ja auch Leute, die das halt als Hauptemulator benutzen, dann in den Genuss von Retro-Achievements kommen und halt keine Spezialemulatoren, möchte ich es mal nennen, an der Stelle benötigen. Wie ist deine Meinung dazu, Felix?
Die Idee von Achievements an sich finde ich echt schön. Zum Teil fordern sie ja zum Erforschen des Spiels auf, also man möchte ja gewissermaßen diesen Sammlerdrang befriedigen und versucht dann alle Achievements, die da sind, zu bekommen. Dementsprechend schaut man sich ja auch im Spiel um, guckt und teilweise gibt es ja Achievements, wenn man an gewisse Orte kommt, dort ein Gegenstand oder eine Anspielung zu finden ist, die sich auf andere Spiele oder popkulturelle Dinge beziehen. Zum Teil motivieren sie ja auch aufgrund des angesprochenen Sammlerdrangs im Spiel länger zu bleiben. Und teilweise macht es doch einfach Spaß, diese Achievements zu bekommen, weil sie mitunter auch sehr kreativ gestaltet worden sind. Da muss man über den einen oder anderen schon echt schmunzeln, weil die mitunter auch einfach absurd sind. Und teilweise ist es ja auch so, dass diese Achievements an Belohnungen gekoppelt sind. Das heißt, man hat das Spiel auf extrem schwer durchgespielt, ohne einmal zu sterben oder Schaden zu nehmen. Und dafür bekommt man dann am Ende eine spezielle Waffe oder ähnliches. Das macht es natürlich auch schöner an sich, das Spiel zu spielen. Dass das dann auf alte Spiele übertragen wird, finde ich persönlich auch sehr schön, weil es ja das zu dem Zeitpunkt nicht gab, dass man sich da die Mühe gemacht hat, gewissermaßen das einzupflegen. Ist schon dankenswert und das macht diese Spiele in dem Sinne auch wieder so ein bisschen mehr spielenswert.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal von uns beiden ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi!
Ciao!
Produktion von Tone H. T1H.net